So, guten Morgen zusammen. Da haben wir jetzt schon manches Wichtige mitgekriegt. Was würde ich tun? Das tun, was Jesus auch tat. Wir freuen uns, dass wir heute bei euch sein dürfen. Und es war schön, heute Morgen das Kochertal hochzufahren. Wir haben ja nur 2,5 Kilometer, dann sind wir am Kocher. Und dann fahren wir einfach immer den Kocher hoch bis Kiau. Und es war herrlich, wenn man so überlegt, besser als Autobahn. Die Kochertalstraße, wunderbar ausgebaut, fast menschenleer, fast autoleer. Also es ist ein Gedicht, wir sind gern hergekommen. Und heute trage ich auch eine Krawatte, nach längerer Zeit mal wieder. Denn erstens bin ich Rentner, zweitens die Corona-Pandemie, die hat seinem Austrieben. Und wir treffen uns in Breddach normal immer noch am Telefon. Da ist ja egal, was du hast, das ist abends. Und aber entsprechend meinem Zielpublikum heute Morgen hat meine Frau wahrscheinlich gedacht, das Mal muss er eine Krawatte noch machen. Und so, also das war so Teamwork. Ne? Ganz herzliche Grüße vom Markus Gommel. Der ist ja bekannt, ne? Unser Praktikant, der 1994 gekommen ist, als wir die Zellmission in Kupferzell durchgeführt haben. Und er hat mir gestern geschrieben, ich soll ganz liebe Grüße an alle sagen. Also nehmt's alle für euch mit. Der Klaus hat schon angedeutet, was ist mit dem Wort, wem kann man überhaupt noch trauen? Und es soll heute Morgen um die Schrift gehen, mit der man eigentlich jeden Sonntag zu tun hat oder eigentlich jeden Tag. Und natürlich ist es die Heilige Schrift. Und dafür haben wir die Bibel. Griechisch Biblos, das Buch. Es gibt zwar viele Bücher, aber das ist das einzige, das wahre Buch, das uns sagt, wie unser Leben zu verlaufen hat. Und dieses Buch, die Bibel, ist ein großes Wunder. Ich möchte eigentlich drei Texte anschauen. Der erste ist der Anfang des Hebräerbriefs heute Morgen. Da heißt es in den ersten beiden Verse: Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Gott hat geredet, damit beginnt eigentlich alles. Ist zu laut hier? Geht's? Gut. Gott hat geredet. Das ist gewaltig. Gott müsste ja nicht reden. Er könnte sich auch als stummer Gott zeigen. Aber er ist der Schöpfer. Und es zeigt uns, er ist nicht stumm und nicht stumm geblieben. Die Götzen, die wir Menschen uns machen, die sind stumm. Denen kann man einen Mund hinmalen, denen kann man Augen hinmalen, aber die sehen nicht, die hören nicht, die sprechen nicht, die bleiben stumm. Und Gott hat das riesige Universum geschaffen und hat sich danach nicht zurückgezogen, irgendwo ein paar Milliarden Kilometer weg in irgendeine verborgene Milchstraße, sondern er ist aufgetreten. Er hat nicht einfach alles sich selbst überlassen. Er hat nicht gedacht, jetzt habe ich die Erde geschaffen und die Menschen draufgesetzt, jetzt sollen die mal gucken, wie sie durchkommen. Nein, er sucht den Kontakt zu uns, zu dir, zu mir, zu allen seinen Geschöpfen. Gott sucht den Kontakt. Und wenn wir rausgucken in der blaue Himmel oder in der Nachthimmel, dann werden wir wahrscheinlich merken, da gibt es keinen Gott zu sehen. Aber er denkt an uns. Gott sucht also den Kontakt. Er will mit uns den Umgang haben. Nicht, weil er das nötig hätte. Er wäre sich selbst auch genug. Aber wir haben das nötig. Wir, die wir von ihm gekommen sind und von ihm abhängig sind, die von ihm das Leben bekommen haben, wir sind von ihm abhängig. Jetzt sagt ja die Bibel, dass niemand Gott jemals gesehen hat. Und keiner von uns ist dann natürlich genauso betroffen. Wir können von uns aus nichts über Gott wissen und auch nicht über seine Gedanken, die er hat, über seine Pläne. Wenn wir da anfangen, unsere Gedanken uns zu machen, dann werden wir bald irgendwo an der Mauer enden. alle unsere Vorstellungen, die man uns macht, werden immer und garantiert in der Irre landen. Und jetzt ist das große Wunder, dass Gott von sich aus, von seiner Seite aus her, dieses Nichtwissen, sagen wir mal, diese Nebelwand durchbrochen hat. Er hat nicht gesagt, wenn sie es nicht wissen, dann soll es halt so bleiben, sondern es war ihm wichtig, dass er uns sich zeigt, dass er zu uns redet. Und er hat sich geoffenbart. Geoffenbart heißt so viel, er hat sich enthüllt. Er hat sich gezeigt. Und zwar in Jesus Christus. Aber er hat sich nicht jedem gezeigt. Zuerst, am Anfang der Bibel, da sehen wir, dass Gott gesprochen hat. Zu manchen Menschen hat er direkt geredet. Zum Beispiel wird uns da gleich am Anfang erzählt, im 3. Mose, 1. Buch Mose, Kapitel 3, wie Gott direkt zum Adam spricht und zu ihm sagt, wo bist du? Als der sich versteckt hat, nachdem sie die verbotene Frucht gegessen haben. Und kurz danach, Kapitel 6, da finden wir der Noah, da sagt Gott zu ihm, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voll Frevel und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mach dir einen Kasten von Tannenholz und so weiter. Und dann hat er die Arche gebaut. Auf den direkten Befehl Gottes hin. Oder wieder ein paar Kapitel weiter, 1. Mose 12. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Immer wieder hat Gott zu ihnen direkt gesprochen und später sehen wir dann, dass er durch Propheten geredet hat. Propheten oder auch Prophetinnen, das waren Menschen, die Gott als sein Sprachrohr auserwählt hat. Und die haben die Aufgabe gehabt, dass sie seinen Willen den Menschen weitersagen. Das, was Gott plant, das, was er jetzt vorhat, das sollten sie sagen. So dass zum Beispiel seine Gerichte nicht plötzlich wie aus heiterem Himmel über die alle kommen, sondern dass sie darauf eingestellt sind, dass sie wissen, das haben wir uns selbst eingebrockt. Und so haben Propheten immer wieder diese Aufgabe gehabt. Aber das hat auch nicht immer so gut geklappt. Manchmal lag das Problem beim Propheten. Da wollte der Prophet nicht. Berühmtes Beispiel, Jona. Ne? Der ist abgehauen, hat gedacht, ich gehe in die andere Richtung. Assyrien, das ist grausames Volk, das ist mir zu schlimm dort in Ninive, dort gehe ich nicht hin, nach Mosul, so heißt es ja heute, ne? Im Irak. Und dann ist er abgehauen Richtung Westen. Gott hat ihn eingeholt und nach einer Ehrenrunde hat er den gleichen Auftrag nochmal gekriegt. Und dann hat er es geschnallt und ist also wirklich gegangen. Obwohl er zum Schluss doch auch ziemlich sauer auf Gott war, weil Gott ja so barmherzig wurde. Aber da hat Gott vor allem mit seinem Propheten etwas zu tun gehabt. Oder man denkt an den Jeremia. Der kriegt Gottes Auftrag und er sagt, oh du, ich bin viel zu jung. Such dir doch einen Reiferen oder einen Älteren vielleicht. Und Gott hat gesagt, ist egal wie alt du bist. Wenn ich dich sende, dann sag das, was ich dir auftrage. Mehr brauchst du ja gar nicht, egal wie alt du bist. Und manchmal, da wollen auch die Menschen nicht hören. Da waren sie das Problem. Wenn man an den König Joachim denkt, da kommt es auch im Buch von Jeremia, Kapitel 36, wie der sich gegen den Prophet und letztendlich gegen Gott selbst aufgebäumt hat. Der hat von Jeremia eine Schriftrolle bekommen, die ist ihm vorgelesen worden, dem Joachim. Und er hat sich das angehört und immer wenn so ein paar Blätter wieder gelesen waren, dann ist er her, hat es rausgeschnitten und zack, ab ins Feuer. Wenn es verbrennt ist, dann ist nichts mehr übrig, dann zählt es nicht mehr, hat er sich gedacht. Und Gott hat aber das Gleiche dann nochmal angefangen und Jeremia musste das Gleiche wieder aufschreiben lassen. Über viele Jahrhunderte hinweg hat Gott sein Volk Israel begleitet durch Propheten und er war der Redende. Er hat gesprochen. Wir kennen ja das Wort, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Genau. Richtig, Micha 6, Vers 8. Die Gideons, die kennen das gut. Super. Jawohl. Und wie ist jetzt mit heute? Redet Gott heute auch noch? Wenn man in die Apostelgeschichte sieht, da war der Philippus unterwegs, gesegneten Dienst, wunderbar in Samaria. Plötzlich spricht der Engel des Herrn zu ihm und sagt, geh hin Richtung Gaza, da wo die Palästinenser wohnen. Und geh dorthin, der hat gar nicht gewusst, was er dort soll. Er hat nur gesagt, geh hin, Wüste, öde, einsame Gegend. Er hat es gemacht, Gott hat ihn gebraucht und hat was Großartiges daraus hervorgehen lassen. Gott hat also früher durch Propheten gesprochen. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, doch in diesen letzten Tagen ist Gottes Reden noch deutlicher geworden. In diesen letzten Tagen heißt jetzt nicht nur die letzte zwei Wochen oder so, sondern in diesen letzten Tagen der Gnade, diese Tage, die Gott gewährt, seitdem, dass er seinen Sohn gesandt hat und der alles für uns dahingegeben hat, seitdem ist sein Reden noch klarer und deutlicher geworden, durch den Sohn. Das ist also gegenübergestellt, Propheten waren zwar gut, aber das, was der Sohn bringt, das ist noch viel, viel anders. In Jesus, da redet Gott Klartext. Und deswegen ist Jesus das lebendige Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes. Und es ist natürlich für viele seiner Zeitgenossen damals anstößig gewesen. Und sie haben versucht, das Wort zum Schweigen zu bringen. Wenn man das Johannesevangelium durchliest, das ist spannend, was sie alles gemacht haben, um ihn auszunocken. Johannes 8 zum Beispiel oder Johannes 6 auch, wenn man diese Kapitel durchliest. Da sagt Jesus, ihr sucht mich zu töten, ja, weil ich euch die Wahrheit sage. Ne? Weil ich euch praktisch vom Vater sage und ihr wollt es nicht wahrhaben. Die Priester, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und so weiter, die Pharisäer. Ne? Aus ihrer Sicht war Jesus ganz einfach ein Gotteslästerer und ein Verführer. Aber es gab auch nicht wenige Menschen, die haben erkannt, wer er wirklich ist. Nämlich der von Gott Gesandte, der Messias, der Erlöser, den Gott zu unserem Heil geschickt hat. Und so wird uns deutlich, dass eigentlich das Alte Testament und das Neue Testament zusammengehören. Da haben wir Verheißung und Erfüllung. Das, was Gott lang vorher versprochen und gesagt hat, das erfüllt sich in Jesus Christus. Und Paulus sagt dies im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Christus ist das Ende des Gesetzes. Damit sagt er nicht, jetzt ist Jesus gekommen, jetzt könnt ihr das Alte Testament, das Gesetz wegschmeißen. Das zählt jetzt nimmer. Sondern da steht eigentlich im Griechischen das Wort Telos. Und Telos heißt einmal Ende und dann aber auch Ziel. Christus ist das Ziel des Gesetzes, auf das das ganze Gesetz, das ganze Alte Testament hinläuft. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Und genau das erklärt Jesus selber jetzt in der Bergpredigt in Matthäus 5, was ich als nächstes erwähnen möchte, Matthäus 5, Vers 17 und 18. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde vergehe, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Jesus will also nicht das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten auflösen. Er will das nicht abschaffen. Er will das nicht aufheben, sondern er sagt, ich erfülle es. Ich bin praktisch das Ziel, auf das das ganze Gesetz hinweist. Und das kann man ja auch schon sehen, wenn man zum Beispiel sich die Bundeslade oder die Stiftshütte anschaut. Alles, was dort geschehen ist, das ganze Blut, was dort vergossen werden musste, einmal im Jahr der hohe Priester ins Allerheiligste und nur mit Blut, das war alles ein Hinweis auf Jesus Christus, auf den, der später kommen sollte. Jesus ist also der, der das Gesetz tatsächlich erfüllt hat. Beim Gesetz erfüllen, das ist ja bei uns genauso, da ist ja so, da mogeln wir schnell. Gell? Es gibt ja verschiedene Gesetze. Es gibt da das Verkehrsgesetz und so weiter. Wenn du jetzt weißt, du darfst hier nur 50 fahren und du weißt, da ist jetzt kein Blitzer in der Gegend, da sind wir 60 oder vielleicht einmal 70 drin. Gell? Das nimmt man da nicht so ernst. Und so ist auch mit manchen anderen Gesetzen. Auch mit der Schule, ne? Abschreiben oder nicht, auch wenn es der Lehrer nicht merkt, halb so schlimm. Ne? Und so ist auch mit den Gesetzen gewesen, früher schon, Volk Israel und so weiter. Gell? Aber Gottes Gesetz, das ist anders. Das können zwar Menschen so der Spur nach versuchen einzuhalten. Und dann heißt es auch, wenn schon die Kräfte fehlen, so ist schon der bloße Wille zu loben. Aber bei Gott zählt es nicht, da heißt es alles oder nichts. Und Jesus war der Einzige, wirklich der Allereinzigste, der den Willen Gottes in seinem ganzen Leben getan hat. Ohne Wenn und Aber. Ohne irgendwelche Konflikte. Ohne irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Jesus allein hat den Willen seines Vaters total erfüllt. Und es wird ganz besonders deutlich am Kreuz, in der ganzen Passionsgeschichte, in seinem Leiden. Der ist nicht ausgewichen und ist nicht gekniffen, wo die auf ihn zugestürzt kamen, sondern er hat gefragt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ja, das bin ich. Ich sag's euch. Gell? Er hat sich nicht mit seinen Jüngern abgeseilt, irgendwohin in Hintergaliläa, wo es weit weg war von Jerusalem, sodass man ihn nicht entdecken konnte. Sondern er hat gesagt, Vater, es ist zwar kein leichter Weg, aber wenn es dein Wille ist, dann soll er jetzt geschehen. Dann bin ich bereit, deinen Willen zu tun. Und deswegen, was die Propheten in die Zukunft blickend so schwach skizziert haben, das sehen wir dann ganz klipp und klar und deutlich in der Person von Jesus Christus. Ganz besonders natürlich im Buch Jesaja, Kapitel 53. Das ist ja etwa 700 Jahre vor Jesus geschrieben worden. Und wer das liest, Jesaja 53, der muss als Christ vom Neuen Testament her kommend sagen, das kann nur sich um Jesus drehen. Jesaja 53, der für uns das alles getan hat. Und es heißt auch, dass nicht mal ein Jota, also der kleinste Buchstabe vom hebräischen Alphabet, vergehen wird vom Alten Testament. So sagt Jesus. Nicht mal der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, wird vergehen, bis Himmel und Erde vergeht. Mein Wort wird fest bestehen. Das heißt auch, die Heilige Schrift, Altes Testament und Neues Testament wird als Ganzes erhalten bleiben. Das ist Gott wichtig. Das Alte Testament ist also nicht das Judenbuch, so wie es der Hitler vielleicht gesehen hat. Und das Neue Testament ist nicht das Christenbuch, sondern Juden wie Christen brauchen eigentlich beides. Und ich bin überzeugt, wir können das Neue Testament gar nicht ohne das Alte richtig verstehen. Es gehört zusammen. Und die Bibel, die ist uns gegeben als Altes und Testament in einem. Die ist das bestüberliefertste Buch des Altertums und in so viele Sprachen übersetzt wie sonst kein anderes Buch. Und trotzdem auch von vielen missbraucht, verstaubt. Man stellt es auf den Schrank, ins Regal, ungelesen und missverstanden, und wenn es dann noch einen guten Einband hat, dann ist man natürlich bemüht, den möglichst zu schonen, und schonen kann man es natürlich am besten, indem man es gar nie aufschlägt und gar nie nützt, aber das wäre missverstanden. Bibeln hat man zu allen Zeiten immer wieder versucht, loszuwerden. Das gedruckte Wort. Man hat es versucht zu verbrennen, hat aber nicht genützt. Ich bete zurzeit auch für eine junge Frau aus Kasachstan, die ist von ihrem Glauben her, natürlich Muslim, gläubig geworden an Jesus Christus. Und jetzt hat ihr Mann sie verschlagen und hat ihre Bibel verbrannt. Und ihre Familie stürzt auf sie ein und macht sie also fertig, dass sie wieder zur ursprünglichen Religion zurückkommt. Und ihr Pastor aus der Gemeinde, wo sie hingeht, der hat sie also vorgenommen, mit dem Mann zu sprechen. Und dafür betet man jetzt schon in letzter Zeit, dass das ein Gespräch wird, wo Gott das Herz dieses Mannes auch öffnet. Und wie sie jetzt wieder zu einer Bibel kommt, weiß ich nicht, aber irgendjemand wird ihr hoffentlich eine beschaffen. Das Wort Gottes kann nicht ausgerottet werden. Und wenn man versucht, immer wieder es draußen zu halten, und es wird nie gelingen. Bis Himmel und Erde vergehen, bleibt Gottes Reden. Und ich stelle mir vor, wir hätten Gottes Worte nur gehört und nicht in schriftlicher Form vorliegen. Was wären wir arm? Der Michael ist ja früher Jungscharler gewesen in Belzenberg. Und haben wir jedes Mal irgendwelche Spiele gemacht, gell? Ob mehr oder weniger geistreich, sei mal dahingestellt, aber es waren Spiele auf jeden Fall. Und da gibt es zum Beispiel eins, das ist vielleicht auch nicht unbekannt, da sagt man ein Wort, möglichst ein langes, und zwar ganz still und leise dem Nächsten. Und der muss das, was er gehört hat, dem Nächsten wieder weitersagen. Und wenn man da so 10 Leute beieinander ist, bis das einmal die Runde gemacht hat, dann ist das wahrscheinlich kaum wiederzuerkennen. Kann man sich gut vorstellen, was da rauskommt. Und so wäre es eigentlich mit dem Reden Gottes auch gegangen, wenn er das nicht niedergeschrieben hätte. Und deswegen hat er das gemacht. Und wir haben Leute, nicht nur der Martin Luther, aber der war einer der Guten. Und es gab viele andere, die sich auch bemüht haben, die Bibel zu übersetzen aus verschiedenen Ursprachen, Hebräisch, Griechisch, manche haben es auch aus dem Lateinischen dann übersetzt. Auf jeden Fall sind wir heute in der tollen Lage, dass wir schriftlich das Wort haben, in verschiedensten Übersetzungen sogar. Und das ist das Tolle, dass Gott selber über seinem Wort wacht. Sein Wort, aus wie vielen Büchern besteht eigentlich die Bibel? 66, genau, super. Und davon, wenn wir jetzt alles im Neuen Testament haben, wie viel vom Alten? Wie viel sind im Alten Testament, wie viele Bücher? 24, wer bietet mehr? 27, wer bietet noch mehr? 26, wer bietet noch mehr? 37. Oh, gar nicht schlecht. Wer bietet noch mehr? Ah, das war jetzt zu weit geschossen, Edith. Sagen wir 39, genau, 39. Da haben wir 39, 3 mal 9. Was gibt es? 27, genau, das sind also die vom Neuen. Also jetzt haben wir es 39 im Alter, 3 mal 9, 27 im Neuen Testament. Das sind 66 und das ist der Kanon des Testaments, der erstellt wurde unter der Leitung von Gottes Geist in den ersten Jahrhunderten. Natürlich gibt es auch darüber hinaus noch andere Bücher, die auch geschrieben worden sind, die sind da nicht aufgenommen. Zum Beispiel die sogenannten Apokryphen. Habt ihr schon mal gehört davon? Apokryphen, ja. Darüber hat der Martin Luther gesagt, das sind Schriften, so der Heiligen Schrift, nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind. Nützlich und gut schon, aber nicht der Heiligen Schrift gleichgehalten. Da gibt es zum Beispiel Jakobus-Evangelium oder sowas. Und Schmöger, habe ich vor langer Zeit mal besessen, da kommen so die üblichen Storys drin, ne? Die bei Menschen eben ankommen. Jesus spielt auf der Dorfstraße, so im Staub mit seinen Kameraden und holt sich ein bisschen Wasser dazu und es gibt einen guten Brei, ne? Und dann formen sie so verschiedene Dinge. Und dann formt er Vögele und dann macht er und tatsächlich, es flattert davon. Dann wird es lebendig und flattert davon. Das ist schön anzuhören, aber das hat keinen geistlichen Nährwert. Und deswegen hat Gott diese Art von Schriften nicht in die 66 Bücher aufnehmen lassen. Die katholische Kirche ist da auch sehr weitherzig. Die anerkennt sogar noch manches andere. Wir sehen es ja zurzeit im Losungsbuch, ne? Da ist ja 2. Chronik und dann ist da immer noch zusätzlich was aus Sirach und so weiter angegeben. Aber wir glauben, dass es die 66 Bücher sind und es ist wirklich ein Wunder, wie die entstanden sind. Da stehen ja etwa 40 Autoren dahinter. Und die haben sich nicht alle irgendwann abgesprochen und gesagt, jetzt machen wir so Redaktionssitzung, gell? Und jeder kommt mal zusammen und dann stimmen wir ab und gucken mal, was jeder da beibringt. Sondern das Ganze hat sich über 1600 Jahre etwa hingezogen. Manche, die waren schon uralt und schon fast vergessen. Tod, die gab es schon gar nicht mehr, Jahrhunderte lang, bis die anderen überhaupt erst geboren wurden. Und so sind Menschen 40 verschiedene Autoren in unterschiedlichsten Zeitaltern zum Schreiben gekommen. Sie haben aufgeschrieben, was Gott ihnen gesagt hat, aber es war alles von ihm eingegeben. Und dazu wollen wir jetzt noch eins anschauen, und zwar 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. 2. Timotheus 3. Paulus schreibt also an den Timotheus, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, eingehaucht sozusagen. Eingehaucht, das heißt inspiriert, von seinem Spiritus, von seinem Geist eingegeben. Es sind also nicht nur menschliche Gedanken, die sich einer gemacht hat und die er dann zu Papier gebracht hat. Das ist auch der große Unterschied zwischen Bibel und Zeitung. Sondern Menschen haben zwar aufgeschrieben, wie sie es konnten, aber der Heilige Geist, der hat sie geleitet. Ihr persönlicher Stil und ihre besondere Persönlichkeit, die schimmert da jeweils durch. Und da gab es Leute dabei wie den Amos, ne, so als Bauer, oder der Lukas als Arzt, und Johannes, Paulus zum Beispiel, ganz unterschiedlich, wie die alles geschrieben haben. Aber allen ist es gemeinsam, dass der Heilige Geist durch sie gesprochen hat und sie als sein Werkzeug gebraucht hat. Gott ist letztlich der Autor dieser 66 Bücher. Er ist der Autor der ganzen Bibel und es gefällt ihm, heute noch durch sein Wort auch zu uns zu sprechen. Und er will auch uns heute noch erreichen in unseren ganz persönlichen und unterschiedlichen Situationen. Und das ist doch das Tolle, dass Menschen das gleiche Wort hören können, die gleiche Predigt, und beim einen, da ist das, was er davon mitnimmt, und die andere, die nimmt wieder was anderes davon mit. Und es ist immer das, wo wir hören, was Gott uns zu sagen hat. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Wir können deswegen auch nicht auseinanderdividieren und sagen, naja, das haben Menschen geschrieben und das da, das ist Gottes Wort. Das hat man versucht in der Theologie, rauszufischen, was ist jetzt wirklich Gottes Wort und was ist nur von Menschen. Und wenn man so anfängt, dann wird das, was von Gottes Wort übrig bleibt, immer weniger und die Bibel immer dünner. Aber ich bin der Überzeugung, die Bibel enthält nicht nur das Wort Gottes, sondern sie ist Gottes Wort. Anders als beim Koran, wo man gedacht hat, er sei direkt von Allah runtergekommen, natürlich nur in Arabisch und so weiter. Und jetzt müssen die armen Menschen da in Arabisch den ganzen Koran rezitieren, ob in der Türkei oder sonst wo, haben noch nie Arabisch gelernt. Ne? Und müssen es aber und tun das im jüngsten, also Kindesalter, den ganzen Koran zu rezitieren. Sowas brauchen wir nicht. Aber wir glauben, dass Gott, wenn wir uns seinem Wort öffnen, uns das Herz anrührt und dass er zu uns spricht. Und das Wort aus 2. Timotheus zeigt uns auch, dass alle Schrift zur Lehre nützlich ist, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung. Es ist also mehr als nur Lebenshilfe. Es gibt ja Leute, die nehmen die Bibel als Lebenshilfe. Ja, wenn man dann traurig ist oder depressiv, dann musst du die entsprechenden Kapitel oder Verse lesen und dann kann dir das helfen. Lebenshilfe ist nicht so viel wie das, was hier gesagt wird. Zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Und so sagt es uns auch die Apostelgeschichte. In diesem einzigen Namen, Jesus Christus, da ist das Heil und nirgendwo anders. Timotheus, der hat ja die Schrift von klein auf gekannt durch seine Mutter und durch seine Oma. Und deswegen rät ihm der Paulus, bleib in dem, was du gelernt hast, was die dir beigebracht haben. Bleib in dem, was du mitbekommen hast, bewahr das, schätze es. Lebe täglich mit diesem Wort und aus diesem Wort. Ich habe gestern in der Gnadauer Bibellese, die ich regelmäßig lese, Klaus liest, glaube ich, auch, vor vielen Jahren haben wir das beide bestellt, gell? Da habe ich einen kurzen Schluss, den ich uns nicht vorenthalten möchte. Die Auslegung bis gestern war von einem gewissen Detlef Krause. Ist der bekannt? Detlef Krause, schon mal gesehen oder gehört, Vorsitzender des Süddeutschen Gemeinschaftsverbands. Toll, aber demnächst ist ja Wechsel, ne? Am 3. Oktober. Dann kommt der Gestapo dran, oder? Richtig. Er schreibt zu dem von gestern, 2. Chronik 34, wer heute etwas schreibt, der muss sich kurz halten. Lesen ist out. Texte müssen kurz und prägnant sein, sonst blättern wir gleich weiter oder klicken die Seite weg. Leider wirkt sich diese Leseunwilligkeit auch auf unser Lesen der Bibel aus. Kurze Texte, möglichst nur ein Bibelvers und eine Aussage wollen wir lesen, aber mehr nicht. Uns fehlt etwas, wenn wir uns nicht mehr die Mühe machen, gründlich zu lesen. Heute verschwinden Bibeltexte zwar nicht in Opferkästen, dafür aber unter einer Menge anderer Informationen und unter der fehlenden Bereitschaft, alles zu lesen. Könnte es sein, dass wir manches im Glauben nicht mehr verstehen und wissen, weil wir das Wort Gottes nicht mehr kennen? Fragt er. Ja, ich bin überzeugt, wenn wir erlebt haben, wie dieses ewige Wort uns gelehrt hat und auch bei uns Schuld aufgedeckt hat und uns zur Gerechtigkeit Gottes gebracht hat durch den Glauben an Jesus Christus und uns zur Gerechtigkeit erzogen hat, dann ist es doch eigentlich für uns ein Bedürfnis, dass wir sagen, das darf ich nicht für mich behalten, oder? Das möchte ich weitersagen, das möchte ich weitertragen, weitergeben. Die einen, die machen es, so wie ihr jetzt, durch eure Band, durch Musik. Die anderen, die machen es vielleicht mit Postkarten, mit Traktaten von Marburg oder sonst was. Auf jeden Fall oder im direkten Gespräch. Gott schenkt uns sicher viele Möglichkeiten und deswegen lasst uns alles dran setzen, dass sein Wort bekannt gemacht wird. Vorher hat es in einem Lied bei euch geheißen, oben die oberste Zeile, I long to follow Jesus. Ne? Ich verlange danach, Jesus zu folgen. Und ich glaube, zu dieser ganzen Nachfolge gehört auch das, dass uns sein Wort lieb wird und dass wir immer wieder auch schauen, dass es anderen gebracht wird. Amen.